Ja, dann möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Bibelstunde und ich grüße Sie mit dem Wochenspruch aus Johannes 10. Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Meine Schafe hören meine Stimme und wir dürfen auch heute wieder auf das Wort Gottes hören, aus seinem Wort hören. Und wir begrüßen auch herzlich Prälat Schäffbuch und er wird uns heute das Wort weitersagen. Herzlichen Dank. O du Lamm Gottes, die Nummer 176. Ja, herrliche Lieder, mit denen wir Jesus auch anbeten, ihn loben und danken für sein Werk. Wir können Jesus aber auch anbeten dadurch, dass wir ihm unser Vertrauen aussprechen, dass wir unseren Glauben bekennen. Denn mit dem Bekenntnis zu Jesus, mit unserem Glauben bezeugen wir auch etwas von seiner Herrlichkeit, eben zum Beispiel mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, gelitten, gekreuzigt, gestorben, begraben, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Er sitzt zu Rechten Gottes und wird wiederkommen. Albert Frey hat dieses Lied vertont und ich denke, wir singen dieses Lied. Und damit wir es ein bisschen besser lernen, ist dann am Anfang der Refrain doppelt zu singen.
Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, in Trauer, aber auch in großer Dankbarkeit denke ich an den jüngst verstorbenen Redakteur Klaus Annel des Evangeliumsrundfunks. Er hat mir schließlich noch im Alter beigebracht, auf schwierige Fragen mit einem Satz zu antworten. Wenn er gefragt hat, Bruder Schäffbuch, was ist Ihre Heimat? Dann habe ich gesagt, ich bin zwar in Calw geboren, aber aufgewachsen bin ich in Stuttgart und nun im Augenblick lebe ich nach verschiedenen Stationen in Korntal. Dann konnte Klaus Annel sagen, ich habe gebeten, einen Satz. Probieren wir es nochmal. Was ist Ihre Heimat? Stuttgart. Dann hat er gesagt, ich habe gesagt, einen Satz. Nicht ein Wort. Also in der modernen Medienlandschaft ist das immer wichtig, müssen Sie darauf achten bei solchen Interviews. Man kann nicht alles sagen, sondern einen präzisen Satz. Und mir ist in diesen Wochen nach Ostern aufgegangen, dass die erste Christenheit in der Lage war, das, was sie überhaupt zu melden hatte, einen Satz zu fassen. Der Satz nämlich, Gott hat diesen Jesus von den Toten auferweckt. Punkt. Der Satz hat es in sich. Man kann eigentlich jedes einzelne Wort betonen. Gott war es, der diesen Jesus von den Toten auferweckt hat. Oder auch kann man sagen, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, von Toten auferweckt. Oder aber kann man sagen, Gott hat diesen Jesus von den Toten auferweckt. Vor allem kann man sagen, Gott hat diesen Jesus von Toten auferweckt. Mit diesem jubelnden Satz, mit dieser Information ist die erste Christenheit hineingegangen in die Mittelmeerwelt des Römischen Reichs, des griechischen Geistes. Das war Neues. Wir wissen es von Apostelgeschichte 17. Als Paulus vom auferstandenen Jesus geredet hat, haben die Philosophen von Athen gesagt, sieht so aus, als wollte er etwas Neues verkündigen. Die hatten in der Mittelmeerwelt, in all den Religionen, Reinkarnationsvorstellungen. Der normale Mensch macht sich Gedanken darüber, was nach dem Tod kommt. Wiederbringungsgedanken, Seelenwanderungsgedanken. Aber das war neu. Gott hat diesen Jesus von Toten auferweckt. Soll uns heute Mittag beschäftigen, aber vorher wollen wir beten. Du guter Heiliger Geist, hilf uns, so Jesus zu erkennen, dass wir nur noch den Vater im Himmel preisen können. Amen. Nun also, Gott hat diesen Jesus von Toten auferweckt. Es hat mich gerade dieser Tage ein Gemeindeglied in Korntal gefragt, warum wird eigentlich so viel Wert darauf gelegt, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist? In den Osternlieder, 3 Tage lag er im Grabe, hat das eine symbolische Bedeutung. In der Bibel sind oft 3, die Trinität, 3 Einigkeit, hat eine ganz schlichte Bedeutung, dass niemand sagen kann, Jesus war scheintot. Wird uns etwa erzählt von Bethanien, da war der Freund von Jesus, der Lazarus, gestorben und Jesus kommt am 4. Tag nach dem Todesfall und lässt sich ans Grab führen und sagt zu den Mitarbeitern dort auf dem Friedhof, hebt den Stein vom Grab. Und die Martha sagt, bitte nicht. Er ist schon längst in Verwesung über, er stinkt schon. Nach dem 3. Tag ist niemand mehr scheintot. Da kann auch kein Arzt mehr versuchen, Wiederbelebungsversuche zu machen. Tot bleibt tot, da helfen keine Pillen. Aber Gott kann selbst Todes lebendig machen. Hoffnungsloses. Durch die ganze Bibel geht dieser Ton, dass eigentlich dort, wo nichts mehr zu hoffen war, der lebendige Gott eingreifen kann. Für den 80-jährigen Mose war doch die Geschichte am Ende. Einst hatte er Prinzenerziehung genossen, aber dann war er durch seinen eigenen Mut aus dieser Karriere herausgeflogen. Und nun war es schon 4 Jahrzehnte her, dass er im Dienst des Jethro Schafe gehütet hat. Er, der Prinzenerziehung genossen hatte. Inzwischen war er 80 geworden. Ich kann Ihnen erzählen, wie es einem 80-Jährigen zumute ist. Vorgestern bei einer Untersuchung hat mir der Arzt gesagt, ewig hilft unsere Medizin nicht, da habe ich gesagt, ich brauche es auch nicht mehr ewig. Also der Mose war 80, der hat gewusst, da ist nicht mehr viel los. Und Gott hat eingegriffen, ich habe Großes mit dir vor, dass du ein Erlöser Ägyptens wirst. Schon vorher, wie hat sich der Abraham gefühlt, der Fremde, in einem Land, in dem er sich nicht auskannte. Bin ich eigentlich einer fremden Stimme gefolgt oder war das wirklich Gott, der gesagt hat, deine Nachkommen soll dieses Land besitzen? Ich habe noch nicht mal einen Sohn. War eine aussichtslose Situation. Gott hat Neues geschaffen. An Ostern war Predigttext über die Hanna, die Mutter des Samuel. Der Vater Elkanah hatte 2 Frauen, wie das früher üblich war. Die Peninna hat eine ganze Schar von Kindern gehabt. Die Hanna hat keine Kinder. Die Peninna hat gespottet. Bei dir ist doch nichts los. Ich bin die geschätzte Frau, aber du hast ja keine Nachkommen. da hat die Hanna gejubelt, als Gott in ihr Leben eingegriffen hat. Der Herr macht lebendig. Er holt von den Toten heraus. Es ist immer Auferweckungstat, wenn in hoffnungslose Situationen der lebendige Gott eingreift. Es ist die Logik der Bibel, dass da immer wieder Gott Schneisen geschlagen hat. In Karlsruhe drüben können Sie sehen, dass aus der Laune eines badischen Großherzogs diese Stadt entstanden ist. Und die Straßen führen fächerförmig auf das Schloss zu. So im Alten Testament sind ein Hinweis um der andere, der hinführt auf diese Tatsache, Gott hat von den Toten auferweckt. In hoffnungsloser Situation hat Gott erweckt. Noch ein Beispiel. Der Greise Mose nach Gottes Führungen aus Ägypten, nachdem Gott das Volk durch die Wüste geführt hat, getränkt hat in der Dürre, sagt Mose seinem Volk als Abschied: Einen Propheten wie mich wird Gott der Herr erwecken aus euch und euren Brüdern, den sollt ihr hören, dem sollt ihr gehorchen. Man hat in Israel das nachweisbar das so verstanden, Gott wird einen berufen, dieses Gott wird erwecken. Gott wird einen befähigen. Gott wird einen groß herausstellen. Aber die Apostel Petrus und Johannes haben es gleich an Pfingsten gesagt, der Mose hat das gemacht, Gott wird einen wirklich erwecken. Das, was Menschen unmöglich ist, wird Gott möglich machen. Gottes Tat, Gott hat diesen Jesus von den Toten auferweckt. Und das Zweite, Gott hat diesen Jesus von den Toten auferweckt. Wenn Sie einmal Apostelgeschichte 2 lesen, da taucht zum ersten Mal in der Predigt des Petrus, damals am Pfingstfest, erfüllt vom Heiligen Geist, dieser Satz auf: Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz habt nageln lassen, Gott hat diesen Jesus auferweckt. Und dann wird das in der Apostelgeschichte, im Römerbrief, immer wiederholt, ich habe das vorher gar nicht gewusst, wie das mir jetzt in der Osterzeit aufgegangen ist, dass das ein Leitsatz der Christenheit war. Gott hat diesen Jesus von Toten auferweckt. Diesen Jesus, von dem alle überzeugt waren. Wenn wir auf einen verzichten können, dann auf diesen Jesus. Schon um der Ehre Gottes willen, ist doch eine Belastung für die Ehre Gottes, wenn dieser Schreiner Zimmermannsgeselle von Nazareth sagt, er sei der Sohn Gottes. Wir müssen für die Ehre Gottes eintreten. Weg mit diesem Gotteslästerer. Der hohe Priester hat sein vornehmes Gewand zerrissen. Ihr habt die Gotteslästerung gehört, das ist ja unerhört. Wenn dieser Rabbi da behauptet, er sei der Sohn Gottes, weg mit ihm. Viele Professoren sagen, es ist eigentlich unerträglich, wie in der Leidensgeschichte immer wieder gesagt wird, und die Juden schrien, kreuzige ihn. Ursprung der Judenfeindschaft in der Bibel. Von wegen. Lassen Sie sich auf diese Torheit nicht ein. Wenn die Bibel von den Juden spricht, dass sie Jesus weghaben wollen, ist mit großer Hochachtung gesagt, dieses Volk, das die Führungen Gottes erlebt hat, dieses Volk, das wie kein anderes Volk der Welt erlebt hat, den lebendigen Gott, zu denen die Propheten gesprochen haben, die gegründet waren in der Schrift Israels. Selbst die konnten mit Jesus nichts anfangen. Mit einem großen Schmerz ist das gesagt. Und zugleich, um uns zu wecken, die wir mittags jetzt in die Bibelstunde kommen. Sie mal schon aufgegangen, Sie können es mal durchrechnen, wie viele Stunden und Minuten am Tag Ihnen alles Mögliche wichtig ist, aber nicht Jesus. Das brauche ich gerade nicht. Gut, wenn ich schwer krank bin, dann rufe ich ihn auch mal an, gell? Wir sind doch auch solche Leute, die elendlang ohne Jesus aus. Brauche ich gerade nicht. Deshalb ist immer wieder von den Juden erzählt. Die Frauen von Jerusalem haben geweint, als sie diesen Jesus, den gepeinigten, ausgepeitschten, blutenden Jesus, das Kreuz tragen sahen, zur Schädelstätte hinauf. Aber sie haben nicht gesagt, das darf nicht passieren. Keine Demonstration gemacht. Das hört auf. Die vielen, die von Jesus geheilt waren, haben nicht gesagt, stopp, den brauchen wir als Heiler. Die vielen, von denen Dämonen ausgetrieben waren, haben nicht gesagt, das hört aber auf, den brauchen wir. Keine Hand hat sich für Jesus gerührt. Manchmal können wir uns ja schon verwundern, wie wenig Jesus eine Rolle in der heutigen Zeit spielt, bis weit in unsere Kirchen hinein, bis weit in die Christenheit hinein. Dass lieber Gott angerufen wird, genauso wie die Muslime ihren Allah anrufen können, aber Jesus, das ist doch fundamentalistisch, das ist doch evangelikal, das ist doch frömmlerisch, so arg soll es nicht sein. In der letzten Woche hatten wir Klassensammenkunft derer, die vor über 60 Jahren Abitur gemacht haben, sind noch wenige übrig geblieben. Und da haben sie so über den Tisch weg gefragt, Rolf, was machst du eigentlich so? Bis ich das rausgebracht habe, dass ich da was von Jesus sagte, ich hätte von der Kirche sprechen können, von der Synode, von der Lüdwig-Hofwager Vereinigung, von Gemeindetagen, aber wenn ich da Jesus nenne, was sagen die denn dazu? Merken Sie, die Zurückhaltung, die Angst, passt denn das hinein oder sollen wir es nicht lieber weglassen? Diesen Jesus, den ihr als überflüssig angesehen habt, den hat Gott auferweckt. Bei einer Tagung von Evangelisten war dies das Thema, wie reden wir heute vom gekreuzigten Jesus? Und ein Professor, ein lieber Bruder, der als bibeltreu, Ausleger bekannt ist, hat gesagt, vielleicht sollten wir doch in unseren Kirchen nicht so oft das Bild vom gekreuzigten Jesus haben. Das stört die Menschen, können sie nichts mit anfangen. Vielleicht sollten wir viel mehr Bilder vom auferstandenen Jesus haben. Da ist mir dieses Wort eingefallen, Gott hat diesen Jesus, den verachteten, gekreuzigten, Jesus von Toten auferweckt, genau den. Und als er Thomas gedacht hat, das kann doch nicht sein, die Wundmale müssen doch wenigstens zugewachsen sein. Es wäre eine Blamage, wenn Jesus auftauchen würde mit seiner Seitenwunde. Lass mich ein dummes Beispiel gebrauchen. Ich als alter Mann, wenn ich in die Garage reinfahre, ist oft eine Schramme rechts, Schramme links. Da sagt meine Frau, so kannst du nicht mehr lang rumfahren, lass doch die Schramme ausbeulen. Gell? So hat Thomas gesagt, wäre doch peinlich, wenn Jesus mit seinen Wundmalen kommen würde. Als erster der Herr. Da hat Jesus gesagt, komm mal, bevor der Thomas überhaupt noch sie anrühren konnte, die Zeichen der scheinbaren Niederlage von Jesus, hat er gerufen, das ist ja Gottes Herrlichkeit, Gottes Glanz, Gottes Vollkommenheit, mein Herr und mein Gott. Gott hat diesen Jesus von Toten auferweckt, wird bis in die Ewigkeit hinein. Der Offenbarung wird immer gesagt, das Lamm, das gekreuzigte Lamm, wird das Ehrenzeichen des Herrn Jesus sein. So habe ich mich für euch eingesetzt. so wart ihr mir wichtig. So viel ist dem Vater im Himmel dran gelegen, dass er seinen Sohn für euch in diese Welt gegeben hat. Gott hat diesen Jesus. Glücklicherweise haben wir immer wieder das Zeichen des Gekreuzigten in unseren Versammlungsräumen, in unseren Gotteshäusern. Dass wir wissen, die Welt draußen kann mit diesem Jesus nicht anfangen. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil das schwierig ist, in unseren Verstand nicht hineingeht. Aber Gott hat diesen Jesus auferweckt von den Toten. Damit sind wir beim dritten. Von den Toten. Ein großer Trost für uns, die wir todverfallene Leute sind. Seit unserer Geburt, das ist bei uns allen so, sterben Zellen ab. Wir gehen todsicher unserem eigenen Sterben entgegen, auch wenn wir es ausblenden wollen. Und wenn es da heißt, Gott hat diesen Jesus von Toten auferweckt, dann heißt nicht von den Toten weg, von uns todverfallenen Leuten, sondern dann ist der gewesen und ist bis heute unser Heiland, der weiß, was der Tod ist, der selbst den Tod durchschritten hat. Man kann vor dem Sterben Angst haben. Es wäre unnatürlich, wenn es nicht so wäre. Und vor allem, was vorausgeht, am Altwerden, der Vergesslichkeit, an dem Hineinkrallen in diese Welt, der Herr Jesus kennt's. Der erste Trost in diesem kurzen Satzteil ist von den Toten auferstanden. Er hat unsere Welt durchschritten, gekannt. Im großen Bekenntnis Philipper 2 heißt es, er erniedrigte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, wie wir Knechte und Mägde des Todes sind. Erniedrigte sich bis zum Tod am Kreuz. Und wenn Sie einmal die letzten Stunden der Schwachheit hineingehen, dann soll Sie das trösten. Mein Heiland versteht mich. Ich kann es kaum mehr ausdrücken, wie mir es zumute ist in meiner Schwachheit, aber mein Heiland versteht's. Und es bleibt dabei, dass er nicht von den Toten weggegangen ist, er ist nicht dispensiert worden mit seinem Sterben von der Aufgabe Retter. Seligmacher zu sein. Gott hat diesen Jesus, diesen Retter, von Gott bestimmt als den Befreier, als den, der uns zum Himmel führt, von den Toten auferweckt, sondern bei dieser Aufgabe des Herrn Jesus ist es geblieben, auch als er ihn auferweckt hat von den Toten. Großer Trost. Jesus versteht uns. Das, was Jesus von seinem Vater erfleht hat, in dem großen Gebet, das wird in Kraft treten. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Das steht hinter dem Satz, Gott hat diesen Jesus, der für uns gestorben ist, von den Toten auferweckt, damit das wahr wird. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, und liebe Schwestern und Brüder, hoffentlich gehört jedes dazu, dass wir wissen, ich bin von Gott, diesem Jesus, anvertraut. Der ist für mich jetzt zuständig, im Leben und im Sterben. Und Jesus hat gesagt, Vater, ich will, dass die bei mir sein sollen, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Von Toten auferweckt heißt nicht bloß von Toten weg, sondern für die Toten schon zum Vater gerufen. Steckt noch ein Geheimnis dahinter. Der Apostel Paulus hat im Epheserbrief einmal gesagt, wenn wir überhaupt glauben können, sind doch nicht bloß unsere Großeltern, unsere Mütter dran schuldig, die für uns gebetet haben, die uns den Glauben an Jesus lieb gemacht haben, nicht nur die Freizeiten, die wir erlebt haben, vielleicht auch des Konfirmandenspruch oder was da mitgewirkt haben, sondern wenn ein Mensch zum Glauben kommt, steckt da nicht eine religiöse Ader dahinter, sondern dass die gleiche Auferweckungskraft, die Gott zum Einsatz gebracht hat in der Auferstehung von Jesus, auch bei uns zum Einsatz kommt. Im Grunde genommen sind wir, wenn wir normale Menschen sind, tot für Gott, tot fürs Evangelium. Die Menschen, die nichts mit dem Glauben an Jesus anfangen wollen, sind doch ganz normal denkende Menschen, sind auch nicht böse. Normalfall. Wenn man da herausgerettet wird, kann man nicht sagen, aber ich war eben ein gläubiger Mensch. Nein, das ist ein Wunder, dass die Auferweckungskraft Gottes nach uns für Gott toten Menschen gegriffen hat. Sie sind eigentlich alle, wie Sie da sitzen, ein Wunder der Auferweckungskraft Gottes. Und sorgen Sie dafür, dass Gott am Wirken bleibt bei Ihnen. Dass Sie nie sagen, jetzt ist aber genug, jetzt langt's. Sondern füll mich mit deinem Geist, du lebensschaffender Gott. Gott hat diesen Jesus, den verachteten Jesus, von den Toten, von unserer todverfallenen Welt auferweckt. Wie war es denn damals, als Jesus als Zeichen für die Gegenwart des lebendigen Gottes sogar tote Menschen erweckt hat, den Lazarus in Bethanien, die Tochter des Synagogenvorstehers Jairus, den einzigen Sohn der Witwe in Nain. Er griff ihn bei der Hand, bei Jairus heißt es, und Jesus sprach: Talita, Mägdlein, kumi, steh auf. Tolles Wort. Als ich im Jugendwerk tätig war, haben wir einmal den Kantor der jüdischen Gemeinde in Stuttgart eingeladen. Er soll uns über jüdische Gesänge, Gebräuche, Riten informieren. Und nachher waren wir im Gespräch und meine Frau hat gesagt, Hebräisch ist also doch sicher schwierig. Oh, der hat gesagt, Hebräisch ist überhaupt nicht schwierig. Und hat so eine Handbewegung gemacht zu meiner Frau und hat gesagt, Kumi. Und die ist aufgestanden, wie immer Draht gezogen, gell? Dann hat er gesagt, Sie können schon Hebräisch. Kumi heißt los, auf, steh auf. Das können Sie auch schon ein bisschen, gell? Also, wenn Jesus zu dem Mägdlein gesagt hat, Talita, Kumi, hieß das nicht bloß steh auf, sondern komm! Unser deutsches Wort komm steckt ähnlich dahinter, vielleicht ist die gleiche Wurzel. Aber als der lebendige Gott über Jesus gerufen hat, Kumi, sein heiliges Kumi, da war es zugleich ein Komm, komm heim, dorthin, wo du gehörst. Die Auferstehung von Jesus, als Gott diesen Jesus auferweckt hat, war der Beginn der Himmelfahrt. Der Beginn der Inthronisation. Ich habe vorher erwähnt, Philipper 2, das große Bekenntnis, wohl eins der ältesten Bekenntnisse der Christenheit. Er erniedrigte sich selbst bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht. In der Bibel hat jedes Wörtlein eine Bedeutung. Dass da nicht heißt, er ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz, aber Gott hat ihn erweckt. Oder trotzdem hat ihn Gott erweckt. Sondern darum, weil Gott dort eingreift, wo menschlich gesehen überhaupt keine Hoffnung mehr ist. Da kommt seine Schöpferkraft zur Geltung. Und da hat Gott deutlich gemacht, wohin dieser Jesus, damals von Menschen verachtet, heute von Menschen gering geachtet, wo er eigentlich hingehört. Vom Thron der Ehre, mit Gott regieren, die Fäden der Weltgeschichte in der Hand. Darum hat ihn Gott erhöht. Die Auferweckung als Großtat Gottes über seinem Jesus. Menschlich gesehen war es eine, wie man heute im Englischen sagt, Mission Impossible. Eine unmögliche Aufgabe, den Menschen Gott nahe zu bringen. Und Jesus hat sich hineinbegeben in die Feindschaft. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wissen Sie, wie es weitergeht? Welche ihn aber aufnahmen? Da gibt es nur ein paar in unserer Menschheit, die sagen, ich brauche dich, ich nehme dich an. Und Gott schenke, dass sie dazugehören, dass ich dazugehören darf. Welche ihn aufnahmen, denen gab er Kraft, Gottes Kinder zu heißen, ewig. Als Jesus erhöht wurde zum Vater, da war es nicht, nochmals sei es gesagt, weg von uns, sondern dass er uns erst recht in seiner Gewalt, in seiner Kraft, in seiner Macht behält. Jetzt gilt die Fürsorge des Heilands erst recht den Seinen. Wenn man einmal krank und schwach ist, dann sehnt man sich danach, nicht nach vielen Besuchen. Schonen Sie Schwerkranke mit vielen Besuchen und mit langen Besuchen. Aber die engsten Angehörigen, dass die wenigstens da sind, die Hand halten, wenigstens am Krankenbett sitzen, mehr braucht es gar nicht. Aber wenn Sie einmal in diese Lage kommen und warten, wann kommt denn endlich meine Frau, wann schauen meine Kinder nach mir, dann soll Ihnen der Heilige Geist sagen, Jesus schaut schon längst nach dir. Auch in den einsamen Stunden der Nacht. Mein Jesus zum Vater erhöht, hat mich nicht aus dem Blick verloren. Das alles steckt in dem auferweckt, in besondere Vollmachten hineingerufen vom Vater. Gott hat diesen verachteten Jesus, auf den die Menschen meinten und bis heute meinen, verzichten zu können, diesen Jesus von Toten, von der Hoffnungslosigkeit, auferweckt, zu Ehren gebracht. Ich durfte ja in meinem langen Leben viele wunderbare Reisen machen, auch im Auftrag der Christenheit, der Kirche, der Evangelikalen, der Lausanner Bewegung. Freunde haben zu mir immer gesagt, bei dir wird der Spruch wahr, mit der Kirche reisen zu billigen Preisen. Ich habe viel sehen dürfen. Und ich wurde immer wieder auch gefragt, was war denn das Allerschönste bei diesen Reisen? Allerschönste, Sydney oder norwegische Fjord. Da könnte ich, wenn ich ehrlich bin, nur sagen, Schönste war das Heimkommen. So viel man gesehen, aber wieder Heimkommen. Überdem, Gott hat diesen Jesus von den Toten auferweckt, stand die Freude des Vaters. Jetzt bist du wieder zu Hause, dort, wo du hingehörst, im Thron der Ehre. Vor 14 Tagen durfte ich in Bethberg und Seefelden bei Bruder Wolfsberg ein bisschen mithelfen. Und am Samstagvormittag vor Ostern sind meine Frau und ich, wir wollten was einkaufen, nach Freiburg gefahren. Wir wussten nicht, dass da alles zusammenströmt, aus den Schwarzwaldtälern, vom Elsass, von der Schweiz. Wir sind zweimal um Freiburg gekurvt, um irgendwo ein Plätzchen zu finden, wo wir unser Auto abstellen können. Aber immerhin sei es im Parkhaus sowieso, hat es noch 6 Plätze, bis wir hin waren, war es alles besetzt. Seitdem weiß ich, was suche nach einer kleinen Möglichkeit, wo man was abstellen kann. Und viele verstehen Himmelfahrt so. Gott hat verzweifelt gesucht nach einem Platz, wo dann Jesus auch mal abstellen kann. Nach dieser Mission Impossible. Von wegen! Jetzt hat er endlich fast die Bewährungsprobe bestanden. Jetzt kann er für alle Welt da sein und vor allem für seine Gemeinde. Er hat ihn zur Rechten des Vaters erhöht. Gott hat diesen Jesus, der oft so unbrauchbar erscheint, auch bei uns bedauerlicherweise oft zweitrangig angesehen wird gegenüber all dem, was uns sonst den Tag über beschäftigt. Diesen Jesus hat Gott von den Toten auferweckt. Der ist auch für dich wichtig. Ist noch nicht gekündigt. Mit dem kannst du, mit dem sollst du. Ich will, dass du mit dem leben wirst. Gott hat diesen Jesus von Toten auferweckt. Halleluja. Amen. Darf ich Ihnen beten? Vater im Himmel, du heiliger Gott, der du das Leben liebst und der du uns Menschen im Blick hast, die wir oft so verschlossen sind für alles Göttliche, denen Verstand und Herz blockiert ist für das, was du an Heiligem vorhast. Wir bitten dich, lass uns die Herrlichkeit entdecken, dass du uns Jesus zugedacht hast, uns todverfallenen Leuten. Und dass er nun zu deiner Rechten sitzt und auch hineinwirken kann in unser Leben. Uns in unserer Sattheit noch einmal wecken kann dafür, dass wir begierig werden nach deinem Heil und nach deiner Gerechtigkeit. Lob sei dir. Amen. Lassen Sie uns singen vom Lied 186, das Lied Seele, dein Heiland ist frei von den Banden. 186.
Ja, wir möchten Ihnen herzlich danken, Prälat Schäffbuch, für dieses Wort von Gott, von Jesus. Der Kernpunkt unseres Glaubens, Gott hat diesen Jesus von den Toten auferweckt. Diesen Jesus, diesen verachteten, gekreuzigten, dessen Wunden die Ehrenzeichen sind bis in Ewigkeit. Und der jetzt zur Rechten des Vaters ist. Und uns nicht aus dem Blick verloren hat, das ist mir so nachgegangen, sondern für uns jetzt da ist, am Ort der Macht ist und für uns tätig ist. Vielen Dank. Am kommenden Sonntag müssen wir Sie leider ausladen. Wir haben da nämlich unseren Mutterhaustag. Aber wir laden Sie dann ganz herzlich wieder ein zu der nächsten Bibelstunde, nämlich am 6. Mai. Also die nächste Bibelstunde ist am 6. Mai. Dekan Ralf Albrecht wird diese Bibelstunde halten. Er ist der Vorsitzende der Christusbewegung Lebendige Gemeinde. Und dann sind Sie auch herzlich eingeladen zum Mittwochskreis, der ja im Sommerhalbjahr um 20 Uhr beginnt. Am kommenden Mittwoch geht es also weiter, und zwar mit dem 5. Buch Mose. Wir staunen über Gottes Liebe und Treue zu seinem alttestamentlichen Bundesvolk und auch zu uns. Sie sind also herzlich eingeladen in Sonnenberg Mutterhaus, Sonnenbergstraße 23 um 20 Uhr. Und so wünsche ich Ihnen und uns allen noch Gottes Segen für diesen Sonntag und eine behütete, gesegnete Woche. Auf Wiedersehen.